Holistic Talk. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für mehr Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und mehr Lebensqualität. Mein Name ist Margot Esser. Ich bin durch und durch Naturheilkundlerin, Vegetodynamiktherapeutin und auch Unternehmerin, Gründerin von Famos Natur. Ich blicke auf ein ereignisreiches Leben zurück und lebe heute das, was in der Gesellschaft als Longevity bezeichnet wird. Ein langes Leben in Gesundheit und mit viel Lebensfreude. Das heißt, ich fühle mich viel jünger und lebendiger, als das in meinem Ausweis steht. Und ich habe gelernt, dass ich in mir selbst Gesundheit herstellen kann. In diesem Podcast spreche ich auch mit interessanten Persönlichkeiten. Ich möchte dich einladen, auf eine gemeinsame Entdeckungsreise zu gehen. Wir beleuchten, was holistisch bedeutet. Wir sprechen über unsere Verbindung zur Natur, über Herzensintelligenz, über Spiritualität und auch über Körper, Geist und Seele. Gesundheit ist natürlich immer mit dabei, aber mit dem Fokus auf das große Ganze, auf die Ganzheitlichkeit. Unsere Gespräche und Vorträge können dir helfen, Zusammenhänge zu erkennen, und sie sollen dich dazu inspirieren, dein Leben bewusster und mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu gestalten. Jede Folge wird zu einem Schlüssel für mehr Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung. Lass dich davon berühren und werde Teil unserer besonderen Community. Lass uns in einen Austausch gehen. Darauf freue ich mich. Herzlichst, eure Margot. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Holistic Talk, dem Podcast für Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und mehr Lebensqualität. Holistisch bedeutet für mich immer den Blick auf das große Ganze. Ihr kennt mich nun schon, ich bin Margot Esser, Gründerin von Famos Natur und der Vegetodynamik. Heute freue ich mich ganz besonders als Gast auf eine tolle Frau, Frau Dr. Stefanie Eichiner. Sie ist Nachhaltigkeitsdirektorin bei einem großen Unternehmen, bei der Firma Pfleiderer. Und gleichzeitig ist sie im Vorstand von Biodiversity in Good Company. Stefanie, herzlich willkommen. Wir schauen uns heute das Thema an, was ist Biodiversity? Was heißt es? Magst du es erklären, was es für dich heißt?
Herzlich gerne, liebe Margot, und schön, dass ich hier sein darf. Ganz umfassend gesagt, Biodiversität ist das Zusammenspiel von Organismen und Prozessen, die unser Leben möglich machen. Kurz gesagt, wenn Menschen friedlich zusammenleben sollen, dann brauchen sie ein Wirtschaftssystem, das sie unterstützt und versorgt. Und ein Wirtschaftssystem, das funktionieren soll, basiert auf einer Natur, das die Ressourcen bereitstellt, um das überhaupt möglich zu machen. Bei Biodiversität denkt man als allererstes oft an die Artenvielfalt, an die vielen verschiedenen Arten, die es gibt. Der Begriff Biodiversität umfasst aber noch mehr, und zwar die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten, genauso wie die Habitate, die Ökosysteme, also diese Prozesse, die da noch mit zusammenspielen, um die Artenvielfalt als Ganzes auszumachen.
Für mich ist Biodiversität, also aus meinem Blickwinkel, aus meiner Sichtweise, ein wunderbares Beispiel für das Holistische, wie alles miteinander in Verbindung steht, wie alles einander beeinflusst. Es könnte nicht schöner sein, als Holistik, das über die Biodiversität zu erklären. Für mich heißt es auch Bios Leben. Was brauchen wir als Grundlagen für unser Leben? Für uns selbst, für nachfolgende Generationen und auch, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um, dass sie lebendig bleiben, dass sie erhalten bleiben, dass wir sie nicht, wo wir ja manchmal auf einem guten Weg sind, wenn ich das aus Südamerika kenne oder auch viele Aspekte von uns, wo wir dabei sind, diese Biodiversität durchaus zu zerstören. Darüber würde ich gerne einfach mehr auch lernen von dir heute, was auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Bios, Leben, Lebensgrundlagen, Vielfalt für unser Leben. Was gehört jetzt alles, ganz einfach gesprochen, dazu, dass ich mir ein Bild machen kann?
Also Biodiversität ist nicht nur die Artenvielfalt, an die man denkt, sondern eben auch die Art und Weise, wie diese Arten in ihren Ökosystemen zusammenspielen, wie sie sich gegenseitig stützen und auch mit der physischen Natur, dem Wasser, der Luft, der Erde zusammenspielen. Ich kann von einer Art zum Beispiel noch einige Individuen haben, wenn die aber genetisch sehr verarmt sind, also die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten fehlt, dann sind sie nicht in der Lage, die nächste Herausforderung, die nächste Unwägbarkeit, die die Natur ihnen entgegenbringt, zu überstehen und müssen eventuell deswegen auch aussterben. Mhm. Und je mehr diese Bausteine aus so einem Putzel fallen, desto fragiler wird das ganze Gebilde und desto weniger widerstandsfähig gegen Veränderungen von außen.
Also das wäre dann auch das Beispiel, dass wir sagen können, Pflanzen oder Ökosysteme, auch Tiere, die eine gute Resilienz haben, die ein gutes Zusammenspiel haben, dass sie sich auch den verändernden Umweltbedingungen sich anpassen können.
Ganz genau. Ich denke immer sehr gern an dieses Beispiel aus dem Film Apollo 13, Houston, Wir haben ein Problem. Und dann haben die da oben ein Problem. Und unten in der Station in Houston kippen sie eine Kiste mit Material auf den Tisch und sagen, das ist alles, was die da oben zur Verfügung haben. Damit müssen wir das Problem lösen. Und wenn man sich vorstellt, es wäre vorher jemand hingegangen und hätte schon mal die Hälfte all dieser Gegenstände herausgenommen, dann wären die Möglichkeiten sehr viel geringer gewesen. Ja. Und so sehe ich das mit der biologischen Vielfalt auch. Je mehr Bestandteile herausbrechen und wir haben ein rasantes Artensterben, desto weniger stabil ist das ganze System, um Lösungen zu finden für die Herausforderungen der Zukunft.
Mhm. Mir fällt einfach ein Beispiel ein. Ihr wisst, ich liebe die Naturheilkunde. In unseren Seminaren ist es immer interessant, den Menschen zu sagen, wir haben mehr Zellen in unserem Verdauungstrakt, als wir Zellen im Körper haben. Es sind Billionen von Mikroben, die wir hier in unserem Verdauungssystem haben. Und das, um was es geht, ist, dass die alle miteinander in einem guten Zusammenspiel sind. Und als wir begonnen haben, unsere Pflanzen, unsere Heil- und Regenerationspflanzen in der Welt anzubauen, dort, wo gute Standorte sind, wo sie optimale Bedingungen haben, war für mich die wichtigste Erkenntnis, die Mikroben, die ich im Zusammenspiel in meinem System Mensch habe, in meinem Verdauungstrakt habe, die hat die Erde, die haben die Bäume, die haben die Pflanzen auch in dem nicht, für uns oft nicht sichtbaren Mikrobiom der Erde. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Dass es auch hier um ein Zusammenspiel geht, um ein Feintuning geht, wie alles miteinander in dieser Harmonie sein kann. In unserem System Mensch und auch im System Pflanzen, Erde, Tiere. Überall wiederholt es sich eigentlich. Wie siehst du das?
Was wir heute noch nicht verraten haben, ist ja, ich bin Forstwissenschaftlerin. Ich habe Forstwissenschaften studiert in Weihenstephan an der TU München. Und Waldböden sind ja ein Komplex aus Mikroorganismen, aus Pilzen, aus Wurzelsystemen, all die Dinge, die man eben oberirdisch nicht sieht, die aber eben unterirdisch einen komplexen Austausch bewerkstelligen, der die Versorgung mit Nährstoffen, die Versorgung mit Wasser und den Transport von chemischen Signalen zwischen den Bäumen ermöglicht. Also spiegelt sich das im Großen, im Kleinen, in den verschiedenen Ökosystemen, sei es im Mensch oder in der Natur, direkt wieder.
Und dieses Wort Nachhaltigkeit, was ich gelernt habe auf einer Veranstaltung für Nachhaltigkeit, kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft, ja?
Wobei es da zunächst tatsächlich um das nachhaltige Wirtschaften ging. Also ein 300-jähriges Konzept von Karl von Karlowitz, der gesagt hat, es ist wichtig, nie mehr dem Wald zu entnehmen, als nachhaltig nachwachsen kann. Also da ging es um den nachhaltigen Ertrag. Und heute weitet man das eben aus um die Lebenschancen der künftigen Generationen. Also dass unser Wirtschaften das eben heute nicht beeinträchtigt, wie künftige Generationen leben können.
Mhm. Da gehört ja dann auch wieder dazu, wenn ich jetzt das Beispiel der Bäume sehe. Wir haben Eichen 350, 500, 600 Jahre alt. auch in, wo wir unser Unternehmen haben, in Bernried, gibt es einen Park. Da gibt es 300, 350 Jahre alte Eichen. Ich hatte auch kein Bewusstsein dafür und musste lernen, wie wichtig das ist, die zu erhalten und sie nicht für Holzverbrauch zu killen, weil sie speichern CO2 in großen Mengen. Und sie leisten sicher auch einen ganz wichtigen Beitrag zu diesem Ökosystem Wald, Klimaerhalt. Wie siehst du da die Zusammenhänge?
Also da würde ich unterscheiden. Wenn es ganz besonders alte Solitärbäume sind, wie du das gerade beschreibst, Margot, dann haben die eine ganz besondere ökologische Bedeutung, weil sich in denen bestimmte Arten aufhalten können. Eremit, eine Käferart, eine große Käferart wäre ein Beispiel, die eben ganz besonders solche alten Bäume braucht. Andererseits würde ich sagen, man muss keine Angst davor haben, in einem Wald, der nachhaltig bewirtschaftet ist, Bäume zu ernten und die auch zu nutzen. Das ist ein nachhaltiger Rohstoff, das ist ein nachwachsender Rohstoff, das ist ein Rohstoff, der vielfach recycelt werden kann. Also man kann Holz und Altholz wieder und wieder in den Kreislauf bringen und irgendwann dann auch noch energetisch für Wärme nutzen. Also ich sehe das so, ja, einerseits der Schutz bestimmter Individuen oder der Schutz des ganzen Ökosystems steht aber nicht notwendigerweise einer Nutzung entgegen. Also ich denke, das ist ja auch die Kunst, die wir erlernen müssen. Nicht diese Zweiteilung zu machen, hier ist die Wildnis die Natur und da sind die Menschen.
Wir sind es zu verbinden.
Gemeinsam zu denken und wie auch Mollison, der Gründer der Permakultur, gesagt hat, natürlich können wir als Menschen Ökosysteme schaffen. Wir können uns unsere Ökosysteme so gestalten, wie wir sie brauchen. Und dazu gehört auf nachhaltige Forstwirtschaft, eine Landwirtschaft, die eben regenerativ ist, die mehr zurückgibt und mehr herausbekommt, als man eben zunächst entzieht. Und das ist die Kunst, da müssen wir hinkommen. Aktuell sind wir eher in einem Wirtschaftssystem, das extrahiert. Und also wenig zurückgibt, das mehr nimmt, als es zurückgibt. Es gibt aber Ansätze und auch wirklich in der Industrie, in der industriellen Landwirtschaft, in den Branchen Kakao oder Kaffee, die wirklich heute schon so weit sind, dass sie sagen, wir müssen regenerativ wirtschaften. Und ich meine, das ist auch was, was ihr natürlich auch macht bei Famos Natur mit euren Landwirtinnen und Landwirten, dem Land zurückgeben, den Menschen zurückgeben, um das eben permanent in die Zukunft zu erhalten.
Ja, also ich habe von den Indigenen, wir waren einmal eingeladen, eine Woche wirklich im Regenwald von Ecuador zu sein mit den Achua. Und dort habe ich gelernt von ihnen, dass sie in 7 Jahreszyklen denken, wenn sie etwas entscheiden für das Volk, für das Land, für die nachfolgenden Generationen. Sie denken über 7 Jahre. Das hat mich sehr bewegt und sehr beeindruckt und habe mir gedacht, ganz schöne Herausforderung, würde uns auch gut tun, wenn wir in Long Terms denken und nicht dieses Kurzfristige. Wie siehst du das? Sind wir noch viel zu kurzfristig im Denken?
Ich denke, dass gerade großen Unternehmen gegenüber da auch gewisse Missverständnisse vorliegen, weil es da oft heißt, es wird nur von Quartalszahl zu Quartalszahl gedacht. Aber es hat schon auch jedes Unternehmen eine Mittelfrist- und eine Langfristplanung und auch eine mittelfristige und eine langfristige Risikobewertung. Also wo Risiken wirklich mit Blick auf wann werden sie eintreten, wie werden sie sich auswirken, auf unser Unternehmen betrachtet werden. Und nicht erst seit man Nachhaltigkeit als Begriff kennt und über die Regulatorik, über die EU zum Beispiel mitdenken muss, sondern auch aus ganz originärem unternehmerischen Interesse. Also selbst börsennotierte Unternehmen, die natürlich quartalsweise Zahlen berichten, haben eine sehr viel längerfristige Planung und auch Risikobewertung.
Und ich würde gerne nochmal auf das Thema kommen, was uns vielleicht alle interessiert. Gute Lebensmittel. Was sind gute Lebensmittel? Was braucht es, um gute Lebensmittel, Gemüse, Obst zu bekommen? Da braucht es das Bewusstsein für Biodiversität, für Mikrobenvielfalt, für gesunde, fruchtbare Erde, weil nur daraus kann auch gesundes, fruchtbares erwachsen an Gemüse und Obst. Was mich da bewegt, ist in den Ländern, wo wir die Pflanzen anbauen, einfach zu sehen, es gibt ganz viel großflächige Monokulturen und wo man dann sieht, dass die Erde, dass der Boden arm ist, saugt ist. Zum Teil laufen die Menschen mit Masken. Es hat eine Weile gebraucht, zu verstehen, dass ein fruchtbarer Boden die Basis ist, eine gesunde Erde, dass wir gesunde Pflanzen bekommen. Und wenn ich eine gesunde Erde habe, gesunde Pflanzen habe, dann habe ich auch die Artenvielfalt, sonst funktioniert das nicht. Und dass dann auch in den tropischen Gebieten, wenn es regnet, ein fruchtbarer Boden mit dieser Vielfalt an Mikroben das Wasser aufnehmen kann, speichern kann, halten kann. Das hat die Maya-Kultur in Mexiko gemacht, dieses unterirdische Bewässerungssystem, um dann in Trockenzeiten daraus wieder Wasser schöpfen zu können und abgeben zu können. Und das ist etwas, was mich die letzten 30 Jahre sehr beschäftigt hat, das immer wieder zu sehen, was müssen wir tun? Für mich ist der gesunde, fruchtbare Boden der Schlüssel für alles, was geschieht, für nachkommende Generationen, gesunde Lebensmittel zu haben, Vielfalt an Lebensmitteln zu haben, dass wir gut mit der Erde umgehen müssen.
Während meines Studiums in den USA, ich habe an der Cornell University promoviert, im Staat New York, hatten wir am Eingang unserer Studierendenküche einen kleinen Zettel hängen und da stand drauf, wir verdanken unser Leben der Tatsache, dass wir 3 Zentimeter Oberboden haben und dass es regnet. Ich würde sagen, das fasst es zusammen. Natürlich ist der gesunde Boden die Basis und das ist auch der Grund, warum Unternehmen sich engagieren dafür, die Böden oder diese Ökosysteme eben funktionierend zu erhalten oder wieder zu regenerieren. Mhm. Also in der Forstwirtschaft hat man damit schon vor Jahrzehnten angefangen, die Forstwirtschaft umzustellen auf eine nachhaltigere Forstwirtschaft und das eben auch zu kodifizieren, einen Standard zu entwickeln. FSCP, FC sind Standards, gängige Standards in der Forstwirtschaft, die heute viele Unternehmen weltweit nutzen, sowohl in den Tropen als auch in den gemäßigten Breiten. Und dann dieses Thema der regenerativen Landwirtschaft, dem sich jetzt auch große Unternehmen mittlerweile widmen, weil sie eben merken, dass gerade unter dem Druck des Klimawandels, gerade unter dem Druck von weniger Wasserverfügbarkeit, aber auch langfristigen Auswirkungen von Pestizideinsatz, die Erträge leiden. Ja, die Gesundheit der Pflanzen leidet, damit die Erträge leiden, damit bestimmte Rohstoffe und dann auch Endprodukte einfach auch nicht mehr bezahlbar sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dann endet ja das funktionierende Wirtschaftssystem.
So ist es, ja. Und ich glaube, dass es da Menschen mit deinem Know-how, mit deiner Kenntnis braucht, gerade weil du ja auch in einem großen Unternehmen arbeitest und auch ein bisschen damit aufräumst, dass große Unternehmen nur auf Quartalsergebnisse schielen. Ja, das ist sicher ein Aspekt. Aber sie brauchen auch diese Long-Term-Geschichten, um überhaupt Investments zu bekommen, um das durchführen zu können. Vielleicht noch mal zu diesen unsichtbaren Netzwerken, was wir nicht sehen. Du hast eben so schön vom Wald gesprochen, diese unterirdischen Mikroorganismen, die Pilze, die Wurzelsysteme, der Wasserspeicher. Warum sollten wir alle, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir in den Wald gehen, uns das bewusst machen, dass diese Netzwerke so wichtig sind für unsere Gesundheit, für gesunde Lebensräume, auch wieder für die Zukunft? Ich möchte gerne, dass wir, wenn wir in den Wald gehen, dass wir so ein nicht nur tief durchatmen, sondern dass uns auch bewusst ist, was hier sich alles abspielt, was wir gar nicht sehen, was wir vielleicht fühlen können, wenn wir auf ein Moos treten, dass es feucht ist, dass es elastisch ist, wie viele Mikroorganismen da spielen.
Ja, da sind wir dann wieder bei der Bildung, weil das eine ist ja das Erleben. Ich gehe im Wald ja nicht nur, weil ich da was lernen will. Ich gehe auch wegen der Bewegung, wegen der Gesundheit, wegen des Naturerlebnisses. Wenn ich natürlich die Zusammenhänge verstehen will und das Ganze nicht abgekoppelt von mir als etwas außerhalb von mir sehen will, dann muss man sich eben einsetzen für die Bildung in den Schulen. Ich war schon bei Aktionen dabei von Plant for the Planet, auch hier in München. Oder eben auch dadurch, dass wir uns als Unternehmen, aber auch als Menschen miteinander vernetzen. Das wäre ohnehin immer mein erster Tipp, wenn ich Interesse habe an dem Thema. Ich suche mir Gleichgesinnte. Ich versuche über ein Netzwerk von Gleichgesinnten die Motivation und die Information zu holen.
Mhm. Vielleicht schauen wir nochmal auf das Thema Vielfalt schützt Leben, schützt unser Leben, wo die Natur auch Vorbild ist für viele technische Entwicklungen. Ich habe, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, gelesen, dass 40% des weltweiten Handels auf der biologischen Vielfalt basieren. Dass wir daraus Lebensmittel, Arzneimittel, die verschiedensten Dinge herstellen. Und dabei ist mir noch mal so bewusst geworden, wie wichtig ist diese Bedeutung der biologischen Vielfalt zu erhalten. Was gehört alles noch dazu?
Da gehört tatsächlich auch noch dazu, wenn man jetzt schon von Handel spricht, auch Handelswege, zum Beispiel Wasserwege, die davon abhängig sind, dass aus umliegenden Regionen zuverlässig auch Wasser bereitgestellt wird, also dass Regen gehalten werden kann und kontrolliert in gewisser Weise abgegeben wird. Das ist ein wichtiger Aspekt, der auch in den Handel mit reinspielt. Und natürlich die Innovationskraft, die in der Natur steckt, also wo Firmen sich auch heute noch Inspiration holen aus der Forschung, viel forschen tatsächlich. Ich denke, da sind wir ja bei euch auch wieder, ja, auch wieder genau richtig. Was steckt noch alles in der Natur, was man für die Heilkraft oder für die Lösung anderer Probleme, die wir haben, einsetzen kann?
Wie können wir denn etwas in unseren Alltag integrieren, mit Leichtigkeit und Freude ein Bewusstsein dafür bekommen? Biodiversität, was kann ich im Alltag tun? Ganz simpel, ganz einfach.
Wahrscheinlich ist der Schlüssel, du hast gesagt, Bewusstsein. Ja, ich mache mir das, einmal muss ich mir bewusst machen. Ich möchte das tun, ich will das tun. Ich kann das, ich denke, du hast es vorher auch schon erwähnt, direkt bei mir vor der Haustür machen, auf dem Balkon machen. Ich kann mir selbst was anpflanzen, um einmal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie einfach oder wie schwierig ist es denn, eine Pflanze, meine Lebensmittel am Leben zu erhalten. Das ist ja enorme kulturelle Leistung, auch was unsere Landwirtinnen und Landwirte täglich vollbringen. Ja? Ein Feld mit Feldfrüchten wachsen zu lassen, ein Getreidefeld am Leben zu erhalten oder auch einen Wald zu bewirtschaften, so dass er in Generationen noch zur Verfügung steht. Da ist man oft sehr streng mit dem Urteilen, dass Landwirtschaft oder Forstwirtschaft sich so oder so verhalten. Aber es ist wirklich sowohl Kunst als auch Handwerk als auch eine Wissenschaft. Und das wertzuschätzen, denke ich, das schafft man, indem man mal versucht, eine Tomatenpflanze so übers Jahr zu bringen. Was man natürlich auch machen kann, ist, es ist ein italienisches Konzept, ist das Essen in einer Meile oder in einem Kilometer im Umkreis. Dass man sich mal bewusst macht, okay, gibt es denn da jemanden? Entweder, wenn ich auf dem Land bin, ist meistens jemand da, der selber noch Hühner hat und Eier verkauft, Kartoffeln verkauft, das ist sehr üblich, oder auch Gemüse und dergleichen. Wenn ich in der Stadt bin, kommt da jemand durch vom Land mit seinem Wagen und verkauft Feldfrüchte, die hier von hier sind und von der Regionalität sind. Und dann würde ich noch sagen, sich regional einbringen. Also wer denkt denn noch so wie ich, wer tickt denn noch so wie ich und wo können wir uns auch überregional vernetzen, um Wissen vor Ort hereinzubringen. Das wäre so ganz im Alltäglichen. Ich würde aber sagen, es ist für Unternehmen, die Unternehmen in unserem Netzwerk, für das Unternehmen, in dem ich tätig bin, bei Pfleiderer Holzwerkstoffe, auch nicht anders. Das ist immer das im eigenen betrachten und dann den Bezug herstellen zu den Möglichkeiten, die eben andere schon erschlossen haben.
Und du hast eben gesagt, Gleichgesinnte zu finden, mit denen ich mich austauschen kann über Foren, über Internet. Da haben wir ja heute auch unbegrenzte Möglichkeiten, um sich gegenseitig zu motivieren, Ideen zu holen. Wie machst denn du das? Weil Tomaten, finde ich, sind das Schwierigste, ja, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und dann gibt's mal ein Jahr, wo es überhaupt nicht funktioniert, wo es einfach nicht wächst, ja. Und sich dann zu fragen, was ist es denn? Welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Was hier fehlt? Und manchmal denke ich mir, wenn ich einen kleinen Platz habe im Garten, wo ich sie in einer kleinen Mischkultur anbauen kann, dann tut ihnen das vielleicht besser. Und das einfach auszuprobieren und dann auch wieder eine Wertschätzung dafür zu bekommen, wenn wir das Gemüse, die Tomaten im Biomarkt kaufen oder auf dem Bauernmarkt kaufen, was für ein Aufwand dahinter steckt, ja? Also für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, diese Wertschätzung für das Obst, das Gemüse, was einfach angeboten wird, was für Mühe, was für ein Aufwand dahinter steckt. Gerade die Bauern am Wochenmarkt, die es ja erfreulicherweise hier in Bayern überall noch gibt, ja?
Jetzt hat halt nicht jeder und jede die Möglichkeit, immer selbst anzubauen oder immer selbst ganz am Wochenmarkt einzukaufen, vielleicht sogar nicht in Bioqualität einzukaufen. Ich denke, da kommt eben dann dem Handel und auch unserem gesamten Wirtschaftssystem eine ganz große Bedeutung zu. Ja, und auch das wertzuschätzen, was das für eine Leistung ist, diese ganzen Lebensmittel, diese ganzen Waren auch bereitzustellen zu einem Preis, den die Menschen sich auch leisten können. Ja. Ja, so dass man auch eine gesunde Ernährung haben kann, ohne dass man einen eigenen Garten hat, ohne dass man selbst diese Möglichkeiten hat. Also ich denke, das ist schon eine ganz große Leistung unseres Wirtschaftssystems, dass wir das alles in ausreichender Menge bereitstellen können. Es gibt einen anderen spannenden Spruch, den ich vor einiger Zeit mal gehört habe. Ich denke, er hat sich auf eine Großstadt wie London bezogen, aber da hieß es, die Anarchie ist nur 4 Mahlzeiten weit entfernt. Weil die allermeisten Menschen sehr wenig Vorräte zu Hause haben und wirklich so just in time über die Supermärkte sich versorgen. Also diese Versorgungsleistung, die ist riesig und die sollte man auch wertschätzen. Und gerade in der Ernährungsindustrie oder im Einzelhandel, da setzt aktuell auch ein ganz großes Umdenken in Richtung resiliente, widerstandsfähige, nachhaltige und regenerative Versorgung ein.
Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, diese Achtsamkeit, diese Wertschätzung und damit einfach auch ja eine Bewusstheit zu bekommen, was da für Voraussetzungen stattfinden müssen, dass wir es dann letztlich auf dem Tisch haben. Ja? Und auch wenn wir es zubereiten, auch mit dieser Wertschätzung und Achtsamkeit. Also für mich ist das etwas, was ich wirklich gelernt habe, dieses mir bewusst zu machen, welche vielen Hände hier einen Beitrag geleistet haben, bis es dann im Laden ist oder bei mir auf dem Tisch ist, ja. Und wenn wir diese Wertschätzung haben, auch diese Energie der Lebensmittel zu spüren und auch mit einer Freude zuzubereiten, dass dann auch nochmal das Essen, das, was wir zu uns nehmen, das Essen einfach besser schmeckt. Was hat Biodiversität mit wirtschaftlicher Verantwortung zu tun? Jetzt mal bezogen auf das größere Unternehmen, in dem du tätig bist als Direktorin. Wie spielt das zusammen?
Unternehmen wie Pfleiderer, wir sind ja Holzwerkstoffhersteller. In erster Linie stellen wir Spanplatten her, sind direkt auf stabile Ökosysteme angewiesen. Also, dass die Natur zuverlässig, regelmäßig in der richtigen Menge das Holz bereitstellt, aus dem wir unsere Produkte, unsere Platten machen. Wir gehen dann darüber hinaus und sagen, man kann diese Bereitstellungskraft erhöhen, indem man Rohstoffe wiederverwendet. Also am Ende eines Lebenszyklus nicht Sperrholz und verbrennen, sondern Sperrholz und wieder einsetzen, aufbereiten und wieder einsetzen. Also so kann man Ökosysteme nutzen, aber auch vielfach nutzen, ja, die Materialien. Und es betrifft viele Unternehmen, ja, nicht nur solche, die wie wir direkt auf einen Grundstoff aus der Natur angewiesen sind, weil viele Unternehmen eben davon abhängig sind, dass die Rohstoffe, die sie haben, regelmäßig bereitgestellt werden oder dass eben auch die Wirtschaftssysteme, mit denen sie ständig Handel betreiben wollen, stabil sind. Und das basiert immer nur auf der Grundlage einer funktionierenden Natur.
Also da kann ich jetzt aus Seiten von Famos Natur vielleicht einen Beitrag bringen, wie diffizil das durchaus ist, wenn das Wetter Kapriolen schlägt, dass es einfach regnet oder Monsun ist, wann nicht die Zeit dafür ist und die Leute gerade gesät haben. Also dass die Natur die Rohstoffe, jetzt bei uns pflanzliche Rohstoffe, wirklich auch wachsen lässt, in guter Qualität wachsen lässt, in dieser Vielfalt wachsen lässt und dann immer wieder zu schauen, welche Einflussfaktoren gibt es. Natur wird unberechenbarer, das Wetter wird unberechenbarer. Ja, und dann spielt sicher das Thema Wertschöpfungskette eine große Rolle. Vielleicht kannst du es erklären, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was bedeutet Wertschöpfung?
Wertschöpfung, würde ich sagen, ist die Schnittmenge zwischen meiner Tätigkeit in einem einzelnen Unternehmen und meiner Tätigkeit in einem Unternehmensnetzwerk. Also die Firma Pfleiderer mit den Holzwerkstoffen auf der einen Seite und die Initiative Biodiversity in Good Company auf der anderen Seite, wo viele Unternehmen branchenübergreifend sich zusammengeschlossen haben. Und das Bindeglied ist schon immer, dass das, was wir tun als Unternehmen, wertschöpfend sein soll. Also dass man einen Grundstoff nimmt, veredelt und einen Mehrwert herausbekommt im Vergleich zu dem, was man hineingesteckt hat. Und das ist dann der unternehmerische Gewinn letztendlich, der dann wieder das Schmiermittel ist für Innovationen oder auch für eine Versorgung mit bezahlbaren Produkten oder Lebensmitteln.
Auch für weitere Investments, wenn das miteinander passt. Also wir sehen in Ecuador, dass wir, um diese Projekte mit den Kleinbauern langfristig zu planen, dann auch einen Beitrag leisten mussten, Kinder in die Schule. Und dann zu schauen, wie schaffen wir das, Partnerschaften zu bilden, dass 800 Kinder in der Region wirklich am Ende der Welt auch eine Ausbildung bekommen. Für uns war es die Erkenntnis, wenn wir das tun, Kinder in die Schule, dass einfach eine Zufriedenheit der Menschen, die mit dem Projekt zu tun haben, da ist, eine hohe Motivation, dass sie das gerne machen und dass sie auch diese Freude in das Projekt, sich um die Pflanzen zu kümmern, einbringen. Also es sind vielfältige Aspekte, die da mit hineinspielen, um nachher gute Produkte zu bekommen.
Und in einem Unternehmensnetzwerk ist das nicht anders. Also wenn wir erreichen wollen, dass Unternehmen in der Lage sind, den Schutz der biologischen Vielfalt in ihr Geschäftsmodell zu integrieren, dann ist es für uns als Initiative wichtig, erst einmal das Know-how bereitzustellen. Ja. Also was ist Biodiversität? Wie trägt es zu meiner Wertschöpfung bei? Und dann ganz konkrete Anhaltspunkte, Tipps im Austausch zu geben, aber teilweise auch in Projekten, in denen Konzepte getestet werden. Wie setze ich das um in meinem Unternehmen? Also wie kann ich das wirklich tun? Das Dritte, was wir tun in der Initiative, ist, dass wir das branchenübergreifend tun. Mhm. Das heißt, viele Unternehmen sind ja in ihren Branchenverbänden gebündelt und tauschen sich dort über diese Themen aus. Wenn man das branchenübergreifend tut, dann stellt man sicher, dass man nicht irgendwelche blinden Flecken hat. Dass man auch Ideen bekommt, die in der eigenen Branche funktionieren können, auf die man aber nie gekommen wäre. Und das Vierte ist, dass die Unternehmen, die sich für das Thema einsetzen, ja auch eine Stimme wollen und gehört werden wollen. Ja, einzelnes Unternehmen wird sich vielleicht schwer tun, mit seinen Ideen, mit seinen Ansätzen auch in der Politik Gehör zu finden, wenn es eine Reihe von Unternehmen, und wir sind ja ein bunter Strauß von sehr großen, von Heidelberg Materials über Volkswagen, über Audi, bis mittleren, so wie Rittersport oder Bionade und bis dann zu eben kleineren oder Startups, wo Farmers dazu gehört. Also bunter Strauß, der sich da Gehör verschaffen kann und Sichtbarkeit verschaffen kann.
Also für mich war es auch dieses, was du gesagt hast, voneinander lernen aus einer anderen Branche, weil auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, es überhaupt mal aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ja, das fand ich sehr spannend und sehr nützlich, in diesem Austausch zu sein. Manchmal dann auch den Impuls zu bekommen, oh, da musst du Obacht geben, ja. Die Gefahr habe ich so gar nicht gesehen, was da auch sein könnte, ja. So voneinander lernen, das finde ich einen großen Nutzen und gibt auch eine Stärke und eine Zuversicht, egal was politisch da auch stattfindet, dass man sich hier austauschen und miteinander kommunizieren kann. Und ihr habt dann die Aufgabe, es auch politisch an den richtigen Mann oder an die richtige Frau zu bringen.
Ganz genau. Das wäre auch immer meine Empfehlung an jedes Unternehmen, das die Absicht hat, die Idee, sich einzusetzen für die biologische Vielfalt, dann auch in die Praxis umzusetzen. Sich ein Netzwerk zu suchen, wo ich den nötigen Austausch habe, wo ich die nötige Inspiration bekomme und eben auch die praktischen Tools. Das Zweite ist dann, wirklich den Bezug zur eigenen Wertschöpfungskette herzustellen. Wo liefert mir denn die Natur den echten Mehrwert? Wo ist sie entweder die Grundlage meines Wirtschaftens ganz konkret? Und die wir natürliche Ressourcen verarbeiten, da ist es absolut augenfällig. Aber bei anderen kann es auch augenfällig sein. Wir haben auch Banken, zum Beispiel die Commerzbank bei uns in der Mitgliedschaft. Und dann fragt man sich ja, Bank und biologische Vielfalt, wie soll das zusammengehen? Aber die Bank sieht ganz klar und immer mehr Banken und Finanzinstitute sehen das so. Wenn Unternehmen sich nicht damit befassen, wie sehr sie abhängig sind von funktionierenden Ökosystemen, dann sind die ein Risiko in unserem Portfolio. Ja, also das wird zum einen aus der Risikowarte gesehen und aus der Resilienz- oder Widerstandsfähigkeitswarte. Unternehmen, die das eben berücksichtigen, sind stabiler, sind sicherer. Meine Investition ist sicherer in die Zukunft. Und dann natürlich aus der Innovationsbrille, okay, und wer ist in der Lage, regenerativ zu wirtschaften und mehr und bessere Qualität, aber auch Lebensqualität und damit wieder funktionierendes Wirtschaftssystem und gesellschaftliche Stabilität zu schaffen, ja, indem der Mensch eben Ökosysteme schafft und regeneriert. Also auch Finanzinstitute, auch Banken haben da ein ganz großes Interesse und formulieren das auch mehr und mehr.
Ja, also ich kann da aus eigener Erfahrung jetzt dir sagen, ja, das ist so. Wir haben ja den Generationenwechsel, weil unser Sohn das jetzt weiterführt, ja, sich dazu auch bekannt hat, ja, ich möchte das machen. Und da war ein ganz wichtiger Faktor, weil wir immer wieder auch unsere Bank brauchen für Investments, um die Dinge vorzufinanzieren. Und der Banker dann auch ihn gelöchert hat, ja, wie stehst du zur Nachhaltigkeit? Was macht ihr da im Unternehmen? Wollt ihr das weiterführen? Und dann auch ganz klar kommuniziert hat, wenn das so weitergeht, was deine Eltern aufgebaut haben, mit diesem Qualitätsbewusstsein in Verbindung mit der Ökologie, Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, dann ist das für uns als Bank zukunftsfähig. Und dann tun wir uns viel leichter, das zu finanzieren, sonst haben wir ein Problem. Also aus der praktischen Erfahrung, ja, das ist so, was du sagst. Die Banken haben ein großes Interesse, die Unternehmen auch dahin zu pushen.
Und darum würde ich auch jedem Nachhaltigkeitsmanager oder jeder Nachhaltigkeitsmanagerin raten oder auch jeder Person in einem Unternehmen, die an einer Rolle, an einer Stelle sitzt, wo sie sagt, ich möchte die Firma nachhaltiger gestalten, aber ich bin vielleicht nicht die Geschäftsführung und kann das aus meiner Überzeugung direkt durchsetzen, sich die internen Partner zu suchen, die das eben genauso sehen. Und das kann interessanterweise die Finanzabteilung sein, das kann die Rechtsabteilung sein. Ich bekomme häufig auch Fragen über Versicherer, die eben über Standorte informiert werden wollen, über Lieferketten informiert werden wollen, über Risikobewertungen. Das kann aber auch sein, eine Personalabteilung, die sagt, Nachhaltigkeit ist in der jüngeren Generation ein Thema von Interesse. Selbst in unserer IT-Abteilung sagen die Kandidatinnen und die Kandidaten beim Bewerbungsgespräch, sie sind ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen, für so eines möchte ich arbeiten.
Ja.
Also völlig abteilungsunabhängig. Dass man einfach schaut, wo in meinem Unternehmen sind auch intern die Anknüpfungspunkte, dass ich eine kritische Menge an Menschen, aber auch Argumenten zusammenbekomme, um das Unternehmen auf einen nachhaltigen Weg zu bringen.
Ja, also wir haben vor 2 Jahren mit den Mitarbeitern einen 24-Stunden-Workshop gemacht, um auch zu sehen, wie ist die Denke. Es waren viele neue Mitarbeiter dabei und da war genau der Punkt, sie möchten mitarbeiten, ganz banal, an einer besseren Welt. Und jeder möchte etwas Sinnvolles, etwas Sinnhaftes tun und einen Beitrag zu leisten. Von daher kann ich das aus der eigenen Company wieder bestätigen, dass das Interesse der Mitarbeiter, der jungen Menschen heute groß ist, zu sagen, ich möchte mich dort engagieren für etwas, was Sinn macht, was Zukunft hat und was dem Erhalt unserer Natur dient. Ja, ist nicht immer das Wort Artenvielfalt, aber das steht ja dahinter, was die Lebensgrundlagen erhält.
Und trotzdem ist es so, dass gerade in der aktuellen Wirtschaftslage für viele Unternehmen das wirklich ein Kampf, teilweise auch ein Kampf ums Überleben ist. Und da muss man noch findiger werden und noch klarer herausarbeiten, wie integriere ich Natur und Naturschutz wirklich in mein Geschäftsmodell. Also wie kann ich es in meine Rechnungslegung, und das ist möglich, ja, mit einbeziehen, dass die Investitionen, die ich ja tätige in die Natur, so wie ihr bei Farmers Natur, eben nicht einfach immer nur Mehrkosten sind beim Rohstoff, sondern tatsächliche Investitionen, die ich langfristig in meine Buchhaltung auf der Investitionsseite mitführen kann.
Ja.
Dafür gibt es ganz clevere Ansätze. Da engagieren wir uns als Initiative Biodiversity in Good Company auch, um Unternehmen solche Möglichkeiten auch zu eröffnen, dass die Natur nicht immer nur auf der Kostenseite gesehen wird, sondern wirklich auf der Investitionsseite und auf der Innovationsseite.
Ich würde das jetzt mal aufnehmen, was du gesagt hast. Unsere Kunden sind ja 4- und 5-Sterne-Hotels, große Hotels, Kosmetikinstitute, auch privat geführte Parfümerien. Und erfreulicherweise kommt da auch immer mehr eine Bewusstheit. Manchmal muss man erklären, was Nachhaltigkeit heißt, wie wir das sehen, was es für uns bedeutet, welchen Nutzen es für sie hat. Und ich glaube, da findet gerade ein großer Veränderungsprozess, ein großer Bewusstseinswandel statt, weil auch die Politik, denke ich, Einfluss nimmt auf die großen Hotelgruppen zu sagen, es geht nicht ohne Nachhaltigkeit, was alles dazugehört, vom Plastik zu vermeiden über in einem großen Hotel. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich da ganz viel entwickelt, was auch große Herausforderungen an Unternehmen stellt, ob wir das sind oder große das sind oder die Hotels das sind oder auch ein Kosmetikinstitut ist mit 2 oder 3 Mitarbeitern, diesen Gedanken aufzunehmen. Wie bist du denn überhaupt zu diesen Themen gekommen? Das würde mich jetzt doch interessieren.
Es gibt bei mir tatsächlich nicht so einen Aha-Moment, der irgendwo von außen kam. Ich versuche mich zurückzuerinnern und wenn ich mich zurückerinnere, war ich schon als Kind manchmal so ein Tick zynisch und habe mir gesagt, naja, diese ganzen Bemühungen rund um den Artenschutz, das sind doch in allererster Linie Bemühungen, eine ganz bestimmte Art zu schützen, unsere eigene. Und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr sehe ich mich da bestätigt und desto mehr wird das Thema Artenschutz, Naturschutz mit dem Leben und Überleben der menschlichen Gesellschaft und auch mit dem friedlichen Zusammenleben verknüpft. Mhm. Also ist dieser Grundgedanke, der mich sehr lange begleitet, vielleicht gepflanzt durch ein naturaffines, in der Natur lebendes Elternhaus. Aber das ist so der erste Gedanke, den ich so mit Natur und Artenvielfalt verbinde. Dass das ganz, ganz eng mit unserer eigenen Art und unserem eigenen Überleben und guten Leben verknüpft ist. Nichtsdestotrotz, ich liebe es, bei anderen Aha-Momente zu erzeugen. Also wenn ich die Zusammenhänge erkläre, wie Natur bewirtschaftet werden kann, ohne dass man sie zerstört. Ich habe da ganz ein tolles Beispiel. Ich habe auch lange für ein finnisches Papierunternehmen gearbeitet und ich hatte mal eine Kundschaft da von einem großen Verlag und plötzlich schaut sie mich an im Gespräch und sagt, meine Güte, Sie sind ja Försterin. Wir verdrucken ja Tonnen und Tonnen von Papier jeden Tag. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie viel Wald dafür zerstört wird. Dann habe ich gesagt, in aller Ehrlichkeit, wenn Sie der Meinung wären, dass für Ihr Papier Wald zerstört wird, dann wäre ich schockiert, wenn Sie es immer noch kaufen. Und dann habe ich erklärt, wie wächst ein Wald? Wie viele Bäume sind da, wenn der Wald jung ist? Vielleicht 5.000, vielleicht bis zu 30.000. Wie viele sind dann da, wenn der Wald erwachsen ist? Vielleicht 200, vielleicht 400. Wo sind all die anderen hingegangen? Ja? Also wenn nicht die Försterin reingeht und die erntet, dann boten die sich gegenseitig aus und es bleiben nur ein paar übrig. Also der Wald ist ein ständiges Wachsen und Werden und auch Vergehen und der Mensch kann da lenkend eingreifen und sich eben die Ressourcen, die er haben möchte, in der Zeit, während dieser Wald wächst, herausholen und nutzen. Und deswegen ist da immer noch ein Wald. Und das ist der Moment, wo dann auch diese Kundin mich angeschaut hat und gesagt, ah ja, so macht das Sinn und so kann ich das auch wieder ruhigen Gewissens und mit einer Zuversicht meiner Geschäftstätigkeit, zum Beispiel Papier bedrucken, nachgehen. Gut, mit einer schönen Story allein ist es nicht getan, aber ich denke, da macht's aha, da macht's
ja,
Klick.
Es braucht diese Aha-Momente, denke ich, die brauchen wir alle immer wieder, um achtsam auch zu werden, ja, was wir tun, was wir kaufen, was wir lassen sollten.
Und dann muss ich natürlich sagen, als kritische Kundin oder kritischer Kunde, dann möchte ich schon auch Nachweise sehen. Ja? Mhm. Also jetzt mit großen Kunden kann man tatsächlich sich die Wälder und die Produktionsanlagen anschauen, den Recyclinghof sich anschauen. Da kann ich auch mal Politikerinnen und Politiker einladen. Als Endverbraucherin, Endverbraucher kann ich das nicht. Da muss ich sagen, ich brauche zuverlässige Gesetzgebung, die bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt. Ich brauche zuverlässige Standards und Siegel, zum Beispiel die Zertifizierungen nach FSC oder PEFC im Forstbereich oder zum Beispiel den Blauen Engel, den es gibt für viele Produkte auch in der Plattenwirtschaft, gerade auch bei der Firma Pfleiderer 100% Abdeckung mit dem Blauen Engel. Also nochmal als Nachweis für umweltfreundliches und auch wohngesundes Bauen. Also da sind ja viele Grenzwerte festgelegt. Also diese Beweise, diese Nachweise muss man sich als Endverbraucher holen oder eben sich noch genauer anschauen, wirklich, wenn man Geschäftsbeziehungen hat.
Ja, unbedingt. Also ich bin immer ganz happy. Wir haben ja eine Akademie vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Erstmal war die darauf fokussiert, unsere Businesspartner zu informieren, zu schulen. Und dann haben wir es ausgeweitet auf Endkunden, die uns signalisiert haben, ich möchte gerne mehr wissen, wie ihr das macht, warum ihr das macht und auch wirklich kritische Fragen stellen. Ich persönlich fand es gut, richtig gut, dass auch da wieder so ein Aufwachen stattfindet. Wie siehst du das denn, Stefanie, damit Biodiversität einfach noch selbstverständlicher mitgedacht wird in Zukunft? Bist du da positiv gestimmt?
Ja, sonst wäre ich nicht hier, sonst würde ich das nicht tun, was ich tue. Ja? Also ich engagiere mich für klare politische Rahmenbedingungen, dass wir ein Spielfeld haben, wo die Unternehmen den Vorteil haben, die wirklich das Richtige tun. Ja? Also die sich wirklich dafür engagieren, die dann mit Ideen vorangehen und es zeigen. Und Beispiel dafür wäre, die Firma Pfleiderer ist Mitglied in der Allianz der Pioniere für Rohstoffe aus Moorwiedervernässung. Die Umweltstiftung Michael Otto steuert es und die Suko-Stiftung. Und die Idee ist, dass Moore, die ja sehr viel CO2 speichern, und trockengelegt worden sind, hauptsächlich Weideland sind, wieder vernässt werden und man aber den Landwirtinnen und den Landwirten trotzdem einen Verwertungskanal für die Rohstoffe von diesen wieder vernässten Wiesen gibt. Weil sonst ist ja niemand motiviert zu sagen, ich stelle meine Wiese unter Wasser. Wenn da aber andere Gräser drauf wachsen, Schilf drauf wächst, Erle drauf wächst, für die es auch eine industrielle Verwertung gibt, dann ist das ein großer Vorteil. Jetzt stehen wir vor dem Problem, es gibt diese Rohstoffe, aber sie sind teuer. Sie sind nicht wettbewerbsfähig mit anderen Rohstoffen, Holz zum Beispiel oder Altholz aktuell. Jetzt arbeiten wir an politischen Rahmenbedingungen und an Standards, die es ermöglichen, dass die Landwirtschaft auch noch vergütet wird für die CO2-Einspeicherung, also für den Klimaschutz, für die Vermehrung der Artenvielfalt auf diesen Flächen. Und wenn diese Vergütung stattfindet, dann ist es im Grunde eine Quersubventionierung für den Rohstoff und der wird damit erschwinglich. Mhm. Und das hat eben sehr viel mit politischen Rahmenbedingungen zu tun, die wir gestalten müssen. Und zu allerletzt, denke ich, können wir fast nicht genug über das Thema reden und versuchen, das gesellschaftliche Verständnis für den Wert einer intakten Natur, für ein funktionierendes Wirtschaftssystem und darauf aufbauend, genau in der Reihenfolge, eine friedliche Gesellschaft zu schärfen.
Ich glaube, genau das braucht es, was du jetzt formuliert hast. Diese einzelnen Faktoren, um auch zu einem friedlichen Miteinander, zu einem friedlichen Miteinanderleben kommen können, das scheint mir ganz wichtig. Also das elektrisiert mich richtig. Ja? Alle die Faktoren, die ein Baustein sind, die eine Rolle spielen, um letzten Endes dahin zu kommen. Ja, wir haben viel vor uns. Du hast viel vor dir und ich finde es einfach großartig. Ich habe heute noch mal viel Impulse, Ideen, auch Fragen noch mitgenommen. Diese politischen Rahmenbedingungen, die ihr schaffen könnt, um auch für den Endkunden ein Verständnis zu bekommen und eine Glaubwürdigkeit zu bekommen, das scheint mir ganz wichtig. Das schaffen wir als Unternehmen alleine nicht. Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Drum sind die Netzwerke so wichtig. Drum arbeiten wir zusammen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja.
Die Bedeutung wird mir jetzt in unserem Gespräch nochmal bewusster, wie wichtig dieses Zusammenspiel ist, dieser Austausch ist und vielleicht auch wirklich über Probleme zu reden und nicht nur über die schönen Dinge zu reden. Liebe Stefanie, ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass unser Dialog eine Idee gegeben hat, wo wir jetzt stehen, die Natur wertzuschätzen, unsere Lebensmittel wertzuschätzen, welche Kreisläufe damit verbunden sind, wie wichtig ist, dass die Politik hier ganz eindeutige Rahmenbedingungen vorgibt und wie wunderbar es ist, dass es eine Dr. Stefanie Eichinger gibt, die sich hier engagiert für Unternehmen, in der Politik, für die Natur. Ich denke, du bist eine wichtige Persönlichkeit, einen Dreh- und Angelpunkt, diese Dinge zusammenzubringen und für die Unternehmen praktikabel zu machen.
Dafür setze ich mich ein.
Wunderbar. Vielen Dank.
Vielen Dank, Margot.